Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ihr hört eine Koproduktion von Radio Rabe und Kanal K. Wir sprechen heute über die Ausstellung Squatopia. In ihr werden verschiedene autonome Zentren, Kulturorte und besetzte Häuser oder ehemalig besetzte Häuser porträtiert. Bei mir im Studio sind Ruth Schwägler, sie ist Schauspielerin und Produzentin. Sie war bei der Reitschule-Besetzung 1987 in Bern mit dabei, hat dann mitgeholfen, das Dojo aufzubauen. Das ist das Theater der Reitschule, war aber auch aktiv im Kino der Reitschule und im Dachstock. Auch hier im Studio ist Giorgio Andreoli, auch er ist langjähriger Reitschule-Aktivist, Sozialarbeiter und Filmemacher. Er hat maßgeblich an dieser Ausstellung Squatopia mitgearbeitet. Und Michael Spahr, er ist Rabe-Info-Redaktor und auch ehemaliger Reitschulaktivist. Er war jahrelang im Dachstock aktiv. Das ist das Konzertlokal der Berner Reitschule. Mein Name ist Katrin Niss und ich werde euch durch die nächste Stunde führen.
Rabe-Info. Talk.
Meine erste Frage an Michael Spahr: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ein solches Projekt aufzuziehen?
Die Idee ist hier bei Rabe geboren. Wir haben im Infoteam darüber diskutiert, was machen wir, wenn die Reitschule 30 wird. Das war schon vor 2 Jahren. Und dann gingen wir in die famose Rabe-Infopause in den Sommerferien. Und da bin ich am Strand gelegen und habe plötzlich gedacht, jedes Mal, wenn die Reitschule Geburtstag hat, gibt man so ein Buch heraus und man klopft sich gegenseitig auf die Schultern und sagt, wir haben überlebt, wir sind immer noch da, wir sind super. Und ich habe mir dann überlegt, ja, es wäre auch interessant, mal ein bisschen über Bern und die Reitschule hinauszuschauen und zu schauen, was gibt es denn sonst noch auf der Welt? Ist das ein Sonderfall, so wie die Schweiz sich gerne als Sonderfall sieht? Oder gibt es ähnliche Häuser, die aus Hausbesetzungen entstanden sind und zu autonomen Zentren geworden sind, die heute immer noch existieren? Ich wurde dann besessen von dieser Idee und habe mich dann auf Spurensuche gemacht und gemerkt, dass es eben ganz viel gibt in Europa. Und so ist das Projekt Squatopia entstanden. Also auch die Idee von besetztes Haus, ein Squat, wie man dem auf Englisch sagt. Und die Idee, dass das ein Raum wird, wo man nicht nur über Utopien diskutiert, sondern auch versucht, gewisse Utopien zu realisieren und zu schauen, wo überall ist das passiert, und darüber dann eine Geschichte zu machen, die wir als Ausstellung präsentieren. Da kam noch von anderen Leuten die Idee, dass man auch ein Hörspiel machen könnte. Und da kam auch die Idee auf, wir machen eine ganze Radioserie dazu. Und es gibt eine Webseite mit vielen Bildern und kurzen Filmen zum Thema.
Du bist also besessen geworden von Besetzungen und hast dann auch Giorgio Andreoli ins Boot geholt. Giorgio, du warst dann zusammen mit Micho unterwegs in verschiedenen besetzten Häusern. Wo wart ihr denn überall?
Also wir waren in Berlin. Wir waren in Hamburg, in Wien, in Genf und dann auch in Zürich und natürlich in Bern, speziell dann noch in der Dampfzentrale. Entschuldigung, Freiburg habe ich noch vergessen, Freiburg im Breisgau.
Und da habt ihr dann jeweils solche besetzte Häuser oder ehemalige besetzte Häuser, Kulturzentrum besucht. War es denn schwierig, diese Kontakte herzustellen, also überhaupt ins Gespräch zu kommen mit diesen Leuten?
Also am Anfang haben wir schon gedacht, und ich weiß noch, wie wir das auch im Rabe Info diskutiert haben, es ist ja manchmal schwierig mit Leuten, die sich politisch aktivistisch tätig sind, diese Leute dazu zu bringen, dass sie mit ihrem richtigen Namen und ohne Sturmhaubenmütze vor die Kamera stehen und erzählen, was sie machen. Und ich war eigentlich extrem erstaunt, wie einfach es war, am Schluss Leute auch vor die Kamera zu kriegen mit dem vollen Namen und zu erzählen, wie sie Häuser besetzt haben. Es gibt eine Ausnahme, das war in Freiburg beim autonomen Zentrum dort, aber das ist total verständlich, weil die Leute dort im Moment gerade juristisch in Schwierigkeiten sind, weil sie dort das Portal Indie Media links unten betrieben haben und das wurde letzten Herbst polizeilich geschlossen und dort habe ich dann auch großes Verständnis gehabt, dass die Leute einfach auch unter einem Künstler oder Aktivistennamen aufgetreten sind, aber sonst sind alle wirklich vor die Kamera gehockt und haben frei erzählt.
Video ist das eine, dann hast du es bereits erwähnt, ihr habt auch ein Hörspiel gemacht. Ruth, um was geht es denn in diesem Hörspiel?
Grundsätzlich geht es einfach um die Besetzungen oder um die Eroberung von Freiraum. Und ich habe mir dann überlegt, dass, also eigentlich ist ja die Reitschule 40 Jahre schon besetzt gewesen. Die erste Besetzung war ja in den frühen 80er Jahren. Und dann habe ich mir überlegt, dass es ja jetzt eigentlich schon Generationen gibt und habe dann David Gattiker gefragt, Kat Allen gefragt, David Günner, ja, gefragt, Entschuldigung. Und dann noch eine ganz junge, die Martha Daucher, und habe dann so wie ein Interview gemacht, so wie eine, wie soll ich sagen, so aus der Zeit halt, aus der jeweiligen Zeit und mit den jeweiligen Erfahrungen. Und es war sehr interessant zu sehen, wie sich Sachen überschneiden, wie sich Sachen aber auch abgrenzen. Und ich finde das ein sehr spannendes Erlebnis. Wie eine Dokumentation eigentlich.
Jetzt ist ja am Donnerstag, den 7. Juni, ist Vernissage von dieser Ausstellung in der großen Halle der Reitschule in Bern. Da werden dann auch die einzelnen Teile zusammengebracht. Was gibt es denn noch zu sehen in dieser Ausstellung, neben eben den Videos, die ihr gemacht habt oder auch dem Hörspiel, das Ruth gemacht hat?
Ja, ein wichtiger Teil sind Fotos. Also wir haben ganz viele Fotos gemacht und dann gemeinsam mit einer Grafikerin eine Wahnsinns-Collagenlandschaft gebaut. Das wird ein großer Teil sein, weil ich denke, dass Bilder sehr viel erzählen. Also da gibt es auch so lustige Geschichten, wie zum Beispiel, dass fast jedes autonome Zentrum außer der Berner Reitschule eine Fahrradwerkstatt hat. Warum hat die Reitschule eigentlich keine Fahrradwerkstatt? Giorgio Andreoli. Giorgio Andreoli ist seit vielen Jahren, seit der Besetzung in der Reitschule aktiv und sollte das wissen, hat man damals vor 30 Jahren nicht gesagt, eine Fahrradwerkstatt.
Ich denke, dass es eine Rolle spielt, dass in der Lorraine der Velowerkstatt für eine Velowerkstatt war eigentlich. Und mit der Idee, man konnte ja dort auch selber das Fahrrad flicken und hatte Beratung und so weiter. Ich denke, das hat eine Rolle gespielt.
Genau, und da sieht man eben alle diese Fahrradwerkstätten, Selbsthilfewerkstätten, wo man eben selber dann hingehen kann, das Fahrrad flicken kann. Es gibt auch viele Häuser, die eine Kita haben. Es gibt überall Konzertsäle meistens. Es gibt ganz viele Bilder von Disco-Kugeln. Also das sind diese Bildwelten, die wir gestaltet haben. Zusätzlich kann man viele Zitate lesen, weil die Filme, wenn man sich alle Filme anschauen will, dann sitzt man 2 Stunden oder so in dieser Ausstellung. Gut, es gibt dann auch die Möglichkeit, die Filme online zu schauen. Aber so das Wichtigste rausgepickt, die schönsten Zitate, die werden wir auch präsentieren. Und dann gibt es noch einen Teil, der ein bisschen die Geschichte von Bern auch aufleben lässt. Vielleicht kann auch Giorgio Andreoli dazu noch etwas sagen.
Ein Teil ist die sogenannte soziale Bewegung und das hat Schwergewicht Bern, also aufzuzeigen, was die Bewegung eigentlich im Sozialen auch geschehen ist, entwickelt wurde, auch wie das Frauenhaus und so weiter, es hatte auch in diesen Anfängen eben 1987 eigentlich den Anfang, aber eben auch die Bewegung, die es hat, also eine Anti-AKW-Bewegung. Also das Schwergewicht wird Bern sein, aber auch so mit ein bisschen Zürich, gesamte Schweiz, versuchen wir das aufzuzeichnen. Und dann hat es noch so...
So ein paar Objekte, die wir aufleben lassen. Wir machen ja jetzt da so ein bisschen eine Überraschung draus und erzählen noch nicht viel, aber es werden ein paar Objekte erscheinen, die damals für die Bewegung in Bern sehr wichtig waren, die dann plötzlich wieder auf dem Nichts auftauchen, obwohl sie damals von der Polizei zerstört wurden. Ja, Interessant ist eigentlich, das Ganze kann man eben nicht nur als Ausstellung anschauen, man kann es eben dann auch als eine ganze Serie von Radiosendungen reinziehen, und auf der Webseite gibt es auch zusätzliche Fotoserien, und es ist auch ein Versuch, eine Geschichte auf verschiedenen Ebenen zu erzählen, also einerseits als Ausstellung, andererseits als Radioserie und auch als digitale Geschichte, die es dann nur online gibt.
Ein ganzes multimediales Projekt also. Gleich sprechen wir hier über Selbstverwaltung oder darüber, wie autonome Zentren organisiert sind. Wir hören jetzt aber das erste Mal Musik. Und zwar hast du, Michael, von Tonsteine Scherben den Rauchhaus-Song mitgebracht. Möchtest du noch erzählen, in welchem Kontext der denn entstanden ist?
Genau, der Rauchhaus-Song, der wurde Anfang 70er Jahre geschrieben. Man muss sagen, die HausbesetzerInnen-Bewegung, die begann eigentlich schon in den 60er Jahren, und die Blüte war eben auch in der Zeit, als in Bern die Reitschule zweimal besetzt wurde, in den 80er Jahren und in den frühen 90er Jahren. Aber es gab schon in den 70er Jahren eine wichtige Bewegung, und damals wurde in Berlin das Georg-Rauch-Haus besetzt. Das ist benannt nach einem Aktivisten, der von der Polizei erschossen wurde. Und das Haus besteht heute noch und ist immer noch ein autonomes Zentrum. Und Tonsteine Scherben, das war eine Gruppe, die damals fast nur in besetzten Häusern gespielt hat. Später sind sie dann Deutschland berühmt geworden, aber am Anfang waren sie vor allem in dieser alternativen Szene unterwegs. Und bei den Recherchen habe ich auch den Bassisten von Tonsteine Scherben getroffen, Kai Sichtermann. Er hat mit seiner Schwester Barbara Sichtermann ein Buch herausgegeben über die Geschichte der besetzten Häuser in Deutschland. Und ja, hat dann auch so ein bisschen erzählt, wie sie damals unterwegs waren, wie sie dann eigentlich nie bezahlt wurden und dann alle eigentlich total verschuldet und bankrott waren, weil sie immer gratis aufgetreten sind. Am Schluss hatten sie mehrere hunderttausend Mark Schulden. Und dann sind sie eben berühmt geworden. Ah ja, da hören wir jetzt rein, den Rauchhaus-Song.
Herr Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Britannien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch, Meier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wär doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Marienplatz, damit meine Knüppelbade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus, schmeißt doch endlich mit und fest und marsch aus Kreuzberg raus.
Die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und vier Monate später stand in Springers heißem Blatt, das Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und marsch aus Kreuzberg raus.
Letzten Montag traf Mensch Meier in der U-Bahn seinen Sohn, der sagt, die wollen das Rauch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Britannien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein.
und ich schrei es laut. Ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Speist doch erst mit Schmidt und Brest und Mosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien es laut. Ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich Schmidt und Brest und Mosch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien es laut. Ihr kriegt uns hier nicht raus.
Ihr hört eine Koproduktion von Radio Rabe und Kanal K. Wir sprechen heute über besetzte Häuser, autonome Kulturzentren, und zwar, weil die im Rahmen der Ausstellung Squatopia, welche am 7. Juni in Bern beginnt, behandelt werden. Wir haben gerade den Rauchhaus-Song gehört, ein Song aus den 70er Jahren von der Band Tonsteine Scherben. Und jetzt möchten wir über die Organisationsform sprechen, die oft in solchen Zentren herrscht. Michael, so autonome Zentren sind ja oft selbstverwaltet. Was bedeutet das überhaupt?
Ja, gute Frage. Diese Frage sind wir nachgegangen, was das eigentlich genau bedeutet, eben autonom sein, selbstverwaltet sein, basisdemokratisch zu sein. Das ist eine von ein paar Fragen, die wir überall immer wieder gestellt haben. Grundsätzlich geht es darum, dass es alle Leute, die im Haus involviert sind, haben eine Stimme und sprechen mit. Also es wird nicht von außen verwaltet, es wird nicht ein Kurator oder ein Direktor oder eine Direktorin von der Stadt eingesetzt, sondern die Leute, die dort sind und aktiv sind, haben quasi selber die Macht und bestimmen darüber, wie sie sich organisieren, diskutieren auch über Fragen, wie, da werden wir dann später in der Sendung auch noch darüber diskutieren, soll man sich Löhne zahlen für die Arbeit oder wird alles in Gratisarbeit geleistet oder Fragen wie, meistens waren ja die Besetzungen lange noch illegal und wurden dann im Laufe der Zeit legalisiert, oder soll man das überhaupt machen, einen Vertrag fürs Haus oder bleibt man hart, und das wird dann diskutiert und immer und oft auch mit dem Ideal eines Konsens. Also es wird eben, das ist dann die Basisdemokratie, die sich von der Mehrheitsdemokratie unterscheidet, die wir ja jetzt in der Schweiz politisch vor allem haben, die Basisdemokratie. Da muss eigentlich am Schluss, müssen alle irgendwie einverstanden sein mit dem Ganzen, sonst wird kein Beschluss gefasst oder ein Beschluss, dass man keinen Beschluss fassen kann. Aber dass es überhaupt möglich ist, dass es auch so funktioniert, dafür braucht es Strukturen, und da hat einer der Leute, die wir interviewt haben, Frank von der Hafenstraße in Hamburg, etwas Schlaues dazu gesagt, und das hören wir uns jetzt gleich mal an.
Die Probleme fangen für mich nicht da an, wo ich keine Struktur habe, weil dann kann ich sie etablieren, sondern wenn ich das Gefühl habe, Leute wollen keine Struktur, und dann werde ich misstrauisch, weil dann vertrauen Leute eigentlich lieber darauf, dass sie glauben, sich mit ihren eigenen Möglichkeiten besser durchsetzen zu können als andere, und dann bin ich in einem Spiel von Machtpokern oder Kräfteverhältnissen, wo ich sagen würde, da würde ich gerne Regeln setzen. Und dann bin ich bei Strukturen, damit eben nicht derjenige, der am lautesten schreit, der das beste Sitzfleisch hat, der vielleicht die gewähltesten Worte hat, der am größten ist, die besten Möglichkeiten hat, die meisten Freunde immer gewinnt, sondern dass ich sagen kann, nee, da möchte ich einen Rahmen schaffen, wo die Sachen ausgehandelt werden können. Es gibt heute, und das denke ich, kommt auch ein bisschen aus der Prekarität der Lebensverhältnisse heraus, ein Haufen Leute, die zum Teil aus nachvollziehbaren Gründen keine Bereitschaft mehr haben, Zeit in eine Struktur zu etablieren. Halt so. Und eine Struktur ist ja auch Infrastruktur, ist eine Ressource. Ich sag mal, eine Struktur ist eine Möglichkeit, die ist dann da, wenn ich etwas selber nicht mehr bereitstellen kann. Und dann brauche ich vielleicht eine Option, dass ich wohin gehen kann, wo das einfach bereitgestellt wird. Eine Fuku brauche ich in der Regel nicht, wenn ich eine Küche habe, die ich bekoche. Eine Fuki brauche ich dann, wenn ich mit Leuten zusammen essen bin und ich will sie nicht zu mir einladen. Eine Fuki brauche ich dann, wenn ich vielleicht einfach nicht kochen kann zu Hause, weil ich gar keine Küche habe. weil ich auf der Straße lebe und dann kann ich wo sein. Das ist eine Struktur alles so. Und das sind Dinge, da würde ich zu sagen, dass ich bereit bin, Strukturen herzustellen, Strukturen zu schaffen, das auch nicht als einen Gegenstand von täglicher Verhandlung sehe, sondern da auch sage, das ist ein Rahmen, da haben wir es erstmal für entschieden und dem geben wir auch Zeit, um zu sehen, ob es funktionieren kann. Das heißt, ich gebe mir dann, also zu einer Struktur gehört dann auch die Evaluation natürlich dazu, dass ich schaue, passt das? Stimmt das hier für diesen Rahmen? Das kann eine Struktur, die in der Hafenstraße passt, muss noch längst nicht im Gängeviertel oder in der Fuchskaserne passen oder so. Oder in der Reichhalle. Weil man da einfach vollkommen unterschiedlichen sozialen oder politischen Prozessen ist, wo vollkommen andere Sachen gefragt sind. Oder wenn ich 50 Leute habe, die was machen wollen, kann ich auf eine Struktur in Anführungszeichen erstmal eher verzichten, weil die einfach was machen wollen und dann schaut man, was da für eine Struktur bei rauskommt. Als wenn ich, sage ich mal, eher einen Haufen von lahmen Enden habe und wo erstmal ich nicht erwarten kann, dass eine Struktur entstehen wird oder so. Da muss ich vielleicht eher eine starke Struktur haben, damit das Ding funktionieren kann oder so. Und die Leute sich einen Freiraum, in dem sie sich bewegen, dann auch die Möglichkeit nehmen, was zu machen oder so. Also das sind so alles Dinge, die für mich beim Thema Struktur und Selbstverwaltung eine zentrale Rolle spielen. Eine Selbstverwaltung, die nicht von Leuten getragen wird, ist ein Haufen Scheiße.
Ja, das war Frank von der Hafenstraße in Hamburg. Das ist eine ganze Reihe eigentlich von besetzten Häusern. Ruth Schwegler, du warst schon mit dabei bei der Besetzung 1987. Du hast also ein bisschen die ganze Entwicklung der Reitschule miterlebt. Heute gibt's ja in der Reitschule ein Restaurant, eine Bar, eine Werkstatt, ein Kino, ein Theater, ganz viele verschiedene Räume. Seid ihr schon dahin gegangen an diese Besetzung ran mit der Idee, wir bauen uns was Großes auf, wo ganz viele solche Strukturen vorkommen sollten?
Ich muss jetzt natürlich aus meiner Perspektive sagen, und ich glaube nicht, dass ich damals fähig war, den Überblick so zu bekommen. Also für mich war es, das große Ding war einfach mal dabei zu sein bei einer Besetzung. Das war für mich das Größte überhaupt. Und dass ich da dabei sein konnte und durfte, das war für mich eigentlich eine innere Explosion zu mir selber hin. Und das war einfach das Aufregendste überhaupt, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Und so gesehen war ich sicher auch so ein bisschen in einem Kanal drin. Also so, ich habe sicher einen Teil vom Ganzen wirklich mitbekommen. Aber das war so eine Energie, wo wie klar war, dass da was Großes entsteht. Also das war einfach, ich glaube, ich kann eher von dieser Energie reden.
Giorgio, wie hast du so die Anfänge der Reitschule erlebt, 1987 oder in den 90er Jahren?
Also 1987, ich denke, dass man schon ein bisschen wusste, was man machen will. Da waren vielleicht jetzt im Unterschied zu der Besetzung im 81. Also es waren Vorstellungen da. Es war auch eine Vorstellung da von Kulturangebot, aber eben auch ein Begegnungszentrum, ein Politzentrum. Und das war natürlich sehr offen und man konnte machen. Das ist das, was vielleicht heute anders ist in der Reitschule. Es ist schon vieles gemacht. Also man konnte gestalten und machen. Und da entstanden viele Diskussionen, die VVs. Ich denke, da hat sich etwas entwickelt. Die VV von heute sind viel kultivierter, kann man sagen. Also eben auch mit 50 Leuten zusammenzusprechen oder mit 100, 120, 200 Leuten manchmal, das ist noch schwierig, oder? Und da wurde auch geschrien, da versuchten auch verschiedene Leute das ein bisschen an sich zu ziehen. Und das war einfach ein Lernprozess. Wir haben viele Erfahrungen gemacht. Es wurde auch gesagt, es ist eine Schule. Ja. Das habe ich so, der Anfang, aber auch die weiteren Jahre auch so erlebt.
Dazu möchte ich noch etwas sagen. Ich kann mich gut erinnern, dass ganz zu Anfang bei den VVs oder so, ich habe ja das überhaupt nicht gekannt. Und ich habe wirklich, immer wenn ich etwas sagen wollte, ich hatte wirklich so ein Puls von 180. Also es hat mich echt Mut gekostet, mich zu melden in dieser großen Gruppe von Menschen, die ich auch nicht oder wenige davon wirklich gekannt habe. Und das war einfach so, das war wirklich, ja, es war eine Schule. Es war jedes Mal so wie ein Mut auch. So ganz zu Anfang war das so.
Vielleicht müssen wir noch zur Erklärung anbringen, eine VV ist eine Vollversammlung, das heißt, es ist wie das Grundgremium eines basisdemokratisch organisierten
Prozesses oder so.
Wunderschön,
genau,
danke.
Ja. Oder, und in Deutschland spricht man dann oft vom Plenum. Man hat sich die Strukturen eigentlich meistens erst mit der Zeit gegeben, oder? Die Strukturen waren am Anfang nicht da. Ich war kürzlich nämlich zum Beispiel wieder mal an einer VV, das war dann von diesen jungen BesetzerInnen in der großen Halle, die ja vor 2 Monaten die große Halle kurzum besetzt haben. Und es war eigentlich interessant, dort wieder so dieses Suchen nach Strukturen zu finden. Es gab sofort die Mackers, also die Jungs, die das Gefühl haben, sie haben die Wahrheit gefressen und geben jetzt Antwort. Und dann musste jemand dann von der Gesprächsleitung von der VV, das hatten sie schon, eine Gesprächsleitung, ich weiß nicht, ob es das in der Reitschule am Anfang gab, musste dann eingreifen und sagen, du darfst da nicht einfach sagen, was wir für eine Haltung haben, das ist nur deine Haltung, wir müssen zuerst darüber diskutieren. Also dieses Struktur finden, wie ist es denn in der Reitschule damals abgelaufen bei euch?
Ich denke, eben auch am Anfang waren einfach die VVs, die waren sehr unstrukturiert, man hatte Themen, die gingen auch manchmal sehr, sehr lange. Und dann hat sich das entwickelt, oder? Man hat, ich weiß, dass man auch einmal eine Zukunftswerkstatt gemacht hat. Man hat Themen gesetzt, man hat manchmal auch einen Zeitrahmen gesetzt. Und dann zwar erst später kamen dann die sogenannten Gesprächsleitungen. Also da war man sehr misstrauisch, oder? Das Gesprächsleitung ist auch Manipulation. Das ging wirklich, das ging Jahre, bis es ging. Aber ich denke, bei der Reitschule war von Anfang diese Arbeitsgruppen, die eben den Dachstock oder das Kino oder das Dojo betrieben. Und da gab es einfach die Möglichkeit, gewisse Themen zu diskutieren, vorzudiskutieren. Und das war eigentlich schon eine Struktur, die man sich gegeben hat, oder? Da gab es die Arbeitsgruppen, und dann gab es die VVs. Und erst später kam dann die Koordinationsgruppe dazu.
Also Ruth, du warst ja, nachdem du dich ein bisschen daran gewöhnt hast, dass und nicht mehr immer auf 180 Puls warst, um etwas an der VV zu sagen, du hast ja dann auch, als es Gesprächsleitungen gab, dann so Gesprächsleitungen übernommen. Ich kann mich dann selber auch noch erinnern, als junger Dachstockaktivist an diese VVs bin ich gegangen, ich hatte dann auch meistens Angst, um etwas zu sagen. Und da war dann eben diese Ruth, die hat dann diese, oder andere Leute auch, aber die haben das dann souverän geleitet. Hast du dann auch zum Teil ein bisschen so manipuliert?
Also ich würde sagen, diese Angst davor, dass da manipuliert werden kann, ist schon berechtigt. Also ich muss das wirklich selber sagen, dass ich lange Zeit, wenn ich das gemacht habe, war ich sehr darauf bedacht, ja, nicht das zu tun. Das hat dann immer nie kein Ende genommen. Irgendwann wurde ich dann auch ein bisschen müde von dieser ewigen basisdemokratischen Diskussion und habe dann schon mich dabei ertappt, dass ich manchmal so ein bisschen einen Gang zugeschaltet habe. Und ich habe dann schon gemerkt, wie einfach es dann auch ist, wenn man vor allem das Vertrauen so stark bekommt von den Leuten, wie einfach es wäre oder ist, zu manipulieren. Und das war zum Beispiel eine große Sache, wo ich habe viel darüber nachgedacht und ich habe auch gemerkt, nach, ich glaube, 10 Jahren Reitschule, das war für mich wirklich so an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich die Nerven dafür so nicht mehr. Also ich war einfach irgendwie auch darüber hinausgewachsen und ja, ich war wirklich gefährdet zu manipulieren und habe das teilweise sicher auch ein bisschen gemacht. Natürlich nur fürs Gute, aber es liegt wirklich sehr, sehr nah beieinander. Und es braucht viel Bewusstsein oder Reflexionsfähigkeit, um sich zu kontrollieren, wann fängt man an zu manipulieren.
Ja, aber nicht nur die Reitschule ist basisdemokratisch organisiert und selbstverwaltet. Es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel die Rote Flora in Hamburg.
Die Rote Flora, das war eigentlich noch etwas ganz Besonderes auf diesen Forschungsreisen, die wir gemacht haben, weil die Rote Flora immer noch ziemlich ähnlich tickt wie vor 29 Jahren, als sie gegründet wurde. Und das ist andernorts schon sehr unterschiedlich. Es gab vielerorts Prozesse, wo man eben zum Beispiel die Anzahl von gemeinsamen Sitzungen, von Vollversammlungen runtergeschraubt hat, wo man sehr viel delegiert hat. Und bei der Roten Flora, dort funktioniert es tatsächlich immer noch sehr, sehr basisdemokratisch. Aber dafür kämpfen sie dann halt auch immer wieder mit Schwierigkeiten, genug Leute zu haben, die dann eben auch mithelfen, diese Basisdemokratie zu tragen. Und Hans-Martin, das Zitat habe ich jetzt nicht dabei, aber das hört man dann in der Ausstellung, erzählt dann auch, dass meistens, wenn es Probleme gibt, sitzen dann alle plötzlich wieder zusammen am Tisch und diskutieren. Und ich weiß das selber ein bisschen auch aus meiner persönlichen Geschichte aus der Reitschule. Zum Beispiel immer, wenn es eine Abstimmung gab, immer wieder, wenn die Rechten kamen und die Reitschule schließen wollten, da saß man plötzlich wieder zusammen und hat Kampagnen ausgeheckt und Aktionen unternommen. Und manchmal waren das die besten Zeiten, wenn die Gefahr einer Schließung am größten war.
Könnte man somit sagen, dass die Basisdemokratie zwar ein anstrengendes System ist, aber eines, das sich auf jeden Fall bewährt hat in den letzten 30 Jahren?
Ja, das würde ich sagen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Basisdemokratie die Probleme oder ein Teil der Probleme macht. Ich denke, das Mitdenken und Mitgestalten hilft einfach auch, mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber es ist nicht so, dass Basisdemokratie garantiert, dass man keine Fehler macht oder dass es zwischendurch auch mühsam sein kann oder dass Machtstrukturen auch daraus entstehen können. Das heißt es nicht, aber es ist sicher eine Form, das vielleicht schneller wahrzunehmen, denke ich. Und eben auch eine Form, die Leute einzubeziehen.
Ich glaube auch, das ist in den Medien machen sich so die, ich sage mal so die Mainstream-Medien machen sich meistens ein bisschen lustig über diese Basisdemokratie. Ja, wenn zum Beispiel in der Reitschule etwas passiert, dauert es ja manchmal ein paar Tage, bis eine Medienstellungnahme kommt. Das ist wieder das Basisdemokratische. Da müssen sie stundenlang zusammen diskutieren, was sie überhaupt sagen. Aber man muss einfach sagen, auch in einer schnelllebigen Zeit wie heute ist es ein System, das durchaus funktioniert. Man muss sich halt eben die Zeit nehmen. Und in dieser newsgeilen Zeit, in der wir zeitenweise leben, ist es eigentlich schön, wenn man für eine Medienmitteilung manchmal 5 Tage braucht, bis man sie herausbringt. Oder manchmal auch einfach nichts sagt, weil man sich nicht darauf einigen kann, was man sagen soll. Eine Geschichte, die uns auch begegnet ist auf unserer Squatopia-Reise, die bringt uns dann jetzt auch zum nächsten Lied. Das war auch in Hamburg. Da hat es vor gut 10 Jahren eine neue große Besetzung gegeben von einem ganzen Viertel oder wenigstens von ein paar Gebäuden, das sogenannte Gängeviertel. Da wollte ein Investor einen riesen Supermarkt bauen und da wurde ein großes Fest veranstaltet und die Festfeiernden sind dann einfach geblieben und sind heute immer noch da und die Stadt hat dem Investor abgesagt und im Moment wird immer noch verhandelt, wie das weitergeht, aber es sieht eigentlich sehr gut aus, als würde das als alternatives Kultur- und soziales und politisches Zentrum weiter bestehen. Und das Interessante war eben dort auch, man hat dann eigentlich aus den Fehlern von der Hafenstraße und von der Roten Flora lehren wollen und hat die Aktivisten und Aktivistinnen von der Roten Flora und von der Hafenstraße und auch von anderen langjährigen alternativen Wohn- und Kulturprojekten eingeladen, um über Erfahrungen zu sprechen und um nicht die gleichen Fehler wiederzumachen. Und das fand ich eigentlich auch noch eine relativ eindrückliche Geschichte. Und dazu gibt es eben auch Lieder, wie zum Beispiel den Song Gängeviertel von Captain Gibbs.
Okay, das ist für alle meine Gangster,
Gangster, Gangster, Gangster.
Hamburg 2010. Wir sind hier und wir bleiben hier. Diese Geschichte, die schreiben wir. Im August wurden die Türen aufgemacht. 200 Leute im Kampf gegen die graue Stadt. Ein ganzes Viertel voller Gangster, Bretter vor dem Fenster. Also was ist los, Leute? Come on, put your hands up. Wir geben nicht auf, wir heben die Faust. Aus diesem Haus kriegt ihr mich und meine Kollegen nicht raus. Ihr seid einen Schritt weiter, gestern standet ihr vom Abgrund. Wir machen Radau auf, wir machen die Stadt bunt. Keine Diskussion, wir bleiben hier. In der Oase, in einer Welt voller Neid und Gier. Ich kämpfe gegen das Grau, ich bin im Farbrausch. Wenn ihr Geld machen wollt, verkauft doch das Rathaus. Die ganze Scheiße hat mich krank gemacht. Es geht nicht um ein Viertel, es geht um die ganze Stadt. Wir sind da und wir bleiben hier. Nee,
Polizeirevier. Das ist das Gänge-Gänge-Gänge-Gänge-Viertel. Das sagen die, es sind, haben die Hände schüttel. Gänge-Gänge-Gänge-Gänge-Viertel. Wir sind da, bleiben hier, ihr habt gar keine Wahl. Das ist das Gänge-Gänge-Gänge-Gänge-Viertel. Das dem Senat nicht die Hände schüttel. Gänge-Gänge-Gänge-Gänge-Viertel. Wir sind hier, bleiben da, ganz egal, was sie sagen. Kommen die Gänge, bedeutet Platz für das Leben. Kommen die Gänge, verdammt, was habt ihr dagegen? Kommen die Gänge, wir wollen Platz für mehr Kunst. Kommen die Gänge, verdammt, die Stadt gehört uns. Kommen die Gänge, bedeutet Platz für das Leben. Kommen die Gänge, verdammt, was habt ihr dagegen? Kommen die Gänge, wir wollen Platz für mehr Kunst. Kommen die Gänge, verdammt, die Stadt gehört uns. Was soll der Lärm? Was gibt es daran auszusetzen? Man kann doch einfach mal ein Haus besetzen. Wir bleiben hier, ihr könnt uns mal am Arsch lecken. Wir sind in eurer grauen Stadt die bunten Farbflecken. Wir wollen ein schönes Leben, bunt und laut. Die ganze Stadt wird jetzt umgebaut. Glaubt ihr im Ernst, dass wir euch vertrauen? Ich mach die Tür von innen zu und sperre Deutschland aus. Das ist das Gänge-Gänge-Gänge-Gänge-Viertel. Das sagen die, es sagt, haben die Hände schüttel. Gänge-Gänge-Gänge-Gänge-Viertel. Wir sind da, bleiben hier, ihr habt gar keine Wahl. Gänge-Gänge-Viertel, das dem Senat nicht die Hände schüttelt. Gänge-Gänge-Gänge-Gänge-Viertel, wir sind hier, bleiben da, ganz egal was ihr sagt. Guck mal Ole, wir sind verdammt beliebt. Ein ganzes Viertel voller Punks und Freaks. Voll mit Hippies, Alkis, Künstlern und Kiffern. Voll mit krassen Pennern, voll mit Rastermännern. Wir zeigen der Stadtentwicklung den Stinkefinger. Ich fühl mich wohl zwischen linken Spinnern. Wir drehen auf, machen's laut, zeigen, dass wir da sind. Doch eigentlich wollen wir nur einen Platz zum Atmen. Guck mal Ole, wir sehen einfach schwarz. Unsere Stadt ist krank und wir sind der Arzt. Es ist ernst, doch ich finde es lustig. Ich kauf der Stadt das Viertel ab für 1,50 €. Eure Freiheit ist unser Albtraum. Deshalb kämpfen wir für mehr Freiraum. Euch geht es um Geld, doch es geht um Menschen, verdammt. Ich bleib dabei, ich erkenne eure Grenzen nicht an. Das ist das Gänge-Gänge-Gänge-Gänge-Viertel. Das sagen die, es hat, haben die Hände schüttel. Gänge-Gänge-Gänge-Gänge-Viertel. Wir sind da, bleiben hier, ihr habt gar keine Wahl. Das ist das Gänge-Gänge-Gänge-Gänge-Viertel. Das dem Senat nicht die Hände schüttelt.
Ihr hört eine Co-Produktion von Radio Rabe und Kanal K. Wir sprechen heute mit Giorgio Andreoli, Ruth Schwegler und Michael Spahr. Sie alle haben gemeinsam die Ausstellung Squatopia gemacht, welche ab dem 7. Juni in der großen Halle der Reitschule Bern zu sehen sein wird. Eine Ausstellung über besetzte Häuser, alternative Kulturzentren, politische Zentren, Begegnungsorte. Ihr habt ja verschiedene Orte in ganz Europa besucht. Ihr wart in Wien, in Berlin, in Hamburg, an verschiedenen Orten auch in der Schweiz und habt da auch auf ganz verschiedene Modelle oder seid da auf ganz verschiedene Organisationsformen gestoßen.
Ja, und eine Frage, die uns beschäftigt hat, war, wie überlebt überhaupt so ein Haus? Also wie überleben die Menschen, die dort sich engagieren? Weil die Geschichte ist fast überall gleich. Am Anfang existierten diese Häuser dank viel Freiwilligenarbeit. Also niemand verdiente einen Lohn. Und die Häuser, die mussten sich selber finanzieren. Also man organisierte Konzerte, hatte Kollekte oder Spendenkassen bei den Eintritten und hat sich so das Geld organisiert, um die Häuser auch zu renovieren. Weil oft waren das baufällige Häuser, die fast zusammengekracht sind, die man damals besetzt hat. Und wir haben uns dann gefragt, wenn man schon eben über Jahre, Jahrzehnte existiert, kommt man da nicht mal an den Punkt und sagt, ja, wir bezahlen uns was, wir zahlen Löhne oder wir bieten ja so viel für unsere Stadt. Die Stadt soll doch auch etwas ans Haus bezahlen. Und in vielen Häusern ist man diesen Weg auch gegangen und in anderen Häusern nicht.
Ruth Schwegler, du warst von Anfang an mit dabei bei der Besetzung der Reitschule, du warst aktiv im Dojo. Wie habt ihr denn das geregelt?
Zu Anfang haben wir einfach gearbeitet, ohne dass wir Geld uns bezahlt haben. Wir haben gegen Kollekte gespielt, dann war das manchmal schon auch ein Erlebnis der speziellen Art, wenn man so einen Abend irgendwie auf der Bühne gestanden hat und die Bar betrieben hat, vorher die Toilette geputzt hat, dann noch den Hof gekehrt hat und so. Und dann kriegt man so ein 20-Rappen-Stück in die Kollekte, das haben wir schon öfters auch erlebt. Aber trotzdem, wir haben sehr viel und sehr lustvoll einfach an diesem Tojo-Aufbau gearbeitet und an den Theaterstücken, haben dann aber auch von der Stadt und von verschiedenen Stiftungen, offiziellen Orten, haben wir Geld auch fürs Theater bekommen, haben dann irgendwann auch angefangen, nicht große Eintritte zu machen, also zuerst haben wir Richtpreis gegeben, dann haben wir dann mal angefangen, wirklich Eintritte zu verlangen und irgendwann mal haben wir dann gesagt, also wir haben so viel gearbeitet und im Grunde genommen kann man sagen, fast Tag und Nacht, dass wir einfach gesagt haben, ja, von irgendetwas müssen wir leben und haben uns dann entschieden, dass wir ganz, also minimale Löhne uns bezahlen, das war 1200 Franken im Monat und ja, haben das dann halt so gemacht, weil wir waren ja vollumfänglich da am Arbeiten und konnten nebenher eigentlich auch gar kein Geld sonst verdienen. Das war nicht ganz einfach, das durchzusetzen, respektive die Akzeptanz dann in der Reitschule zu bekommen. Das gab viele Diskussionen an den Sitzungen, an den VVs. Ja, aber das war halt der Weg, der gemacht werden musste.
Georgia, du warst damals auch mit dabei, kannst du dich erinnern? Was waren denn so die Hauptargumente, welche gegen Löhne bezahlen sprachen?
Ja, das war natürlich zusammen mit dem ganzen Gedanken von Geld und Geld verdienen. Das war sicher ein Punkt. Das natürliche, man wollte nicht, das war damals noch viel die Argumentation, man wollte keine rote Fabrik in diesem Sinne, oder? Dass es dann eben Leute hat, Funktionäre und Funktionärinnen hat, die den Betrieb abmachen und dann auch eine Konzentration von der Arbeit gibt. Also das war sicher auch Gedanken. Und natürlich eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber der Stadt. Also wenn die Stadt natürlich Subventionen gibt, dann wird man eingebunden, man muss einen Leistungsvertrag erfüllen und so weiter. Also es war ein Mischmasch von vielen Argumentationen. Oder? Für mich war es so, dass ich im Kino, das habe ich bis 25 Jahre war ich im Kino, das habe ich immer unentgeltlich gemacht, das wollte ich auch. Ich wollte auch nicht in der Reitschule irgendwie abhängig sein, aber es war von der Struktur her einfach anders als jetzt Theater mit Theaterproben und so weiter, weil die Vorstellung fand dann am Abend statt und wir sind dann von der Kollekte zum Austritt hinübergegangen, weil die Kollekte ist ja immer so eine Almose. Bisschen böse gesagt und wir haben gesagt, ein Austritt und das hat eigentlich bis heute funktioniert das im Kino, ob schon sicher ein kontrollierterer Ablauf ist natürlich als im Dachstock oder so.
Mittlerweile hat sich ja eigentlich in den meisten Räumen der Reitschule das Löhne bezahlen durchgesetzt. Die Leute erhalten einen Einheitslohn, ob sie jetzt im Soulapont arbeiten oder im Dachstock bei der Security, Wellness-Team oder so. Warum ist das so? Warum hat sich letzten Endes das Löhnebezahlen durchgesetzt? Also was sind denn die Vorteile davon, wenn man den Leuten, die in einem zum Zentrum aktiv sind, Löhne bezahlt?
Es ist am Schluss auch irgendwo durch sozialer. Also ich erinnere mich an die Diskussion im Dachstock. Man hat damals in den 90er Jahren noch gratis gearbeitet und dann gab es dann irgendwann mal den Tontechniker, der gesagt hat, ja hey, ich kann andernorts viel mehr verdienen und ich möchte sowas. Und dann haben wir gesagt, wenn der Abend gut läuft, dann kriegt er noch 100 Franken auf die Hand. Und dann haben wir gesagt, wer die ganze Verantwortung hat für den Abend, der kriegt auch noch 50 Franken, wenn es gut läuft. Und dann gab es dann aber bald schon mal die Tontechniker, die haben dann einfach Tontechnik gemacht und die anderen haben die WCs geputzt und haben die ganze, wirklich nicht nur in Anführungszeichen Scheißbüts gemacht. Und da kam dann die Diskussion auf, warum zahlt man nicht alle irgendwie, weil Arbeit ist immer irgendwo durch auch gleichwertig. Warum hat das Scheißeputzen weniger wert als das Abmischen einer coolen Band. Und der soziale Aspekt spielte dann auch eine Rolle, dass halt man gesagt hat, sonst können sich nur noch die reichen Kids leisten, in der Reitschule aktiv zu sein, und die Leute, die wirklich aufs Portemonnaie schauen müssen, die sollen doch auch was kriegen.
Jetzt, die Reitschule ist eben den Weg gegangen, Löhne zu bezahlen. Ihr habt aber unterwegs auch andere Kulturzentren getroffen, die einen anderen Weg gegangen sind. Michael, du hast da wieder ein Quote mitgenommen.
Genau, das wäre so ein bisschen zur Aufheiterung, weil es ist nicht wirklich ein alternatives Lohnsystem daraus entstanden. Aber die Vorgeschichte war die, wir gehen jetzt nochmal nach Hamburg an die Hafenstraße. Dort war das in den 80er Jahren so, dass man halt wirklich noch so eine No-Future-Stimmung, und viele Leute haben auch harte Drogen genommen. Und die harten Drogen, die wurden auch dort gedealt auf der Straße von Dealern. Und dann haben die Leute an der Hafenstraße mal gesagt, jetzt reicht's, jetzt nehmen wir das selber in die Hand. Und das hat so getönt.
Und hier in diesen Häusern, jetzt werden kurz erwähnt, hat es auch einfach einen Haufen Tote gegeben. Also da reden wir nicht von 3, 4, 5 Leuten, sondern wie gesagt, da waren wir nachher bei 30, 35 Toten, als wir uns mal so vor 7 oder 8 Jahren trafen, die einfach an Age, an den Folgen von Age oder im weitesten Sinne an den Folgen des Exzesses nun mal auch über den Leister gegangen sind. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eigentlich ziemlich klar gesagt haben, Age, da haben wir auch eine Kampagne gegen Dealer gemacht und so weiter und so fort. Das war manchmal auch bigott, aber das war auf jeden Fall so eine Haltung. Und was dann passiert ist, und damals das Geld verdient worden in der Hafenstraße war, dass wir sozusagen hier den ganzen Dope-Markt übernommen und monopolisiert haben und unsere Kneipen waren. Ich meine, aus der Barrikadengeschichte heraus war dieser Ort natürlich für die Polizei eine ganze Weile eine Go-Area. Und da sind hier natürlich auch Geschäfte gemacht worden. Halt so. Und da war immer klar, ein Drittel sind für die Befreiungskämpfe im Trikont, ein Drittel ist für die Leute und ein weiteres Drittel ist für Knast und Repressionsgeschichten. Halt so. Das war, sage ich mal, hier der Tarif, wie das Geld aufgeteilt wurde. Irgendwann schrieb das Landeskriminalamt an uns einen Brief, den der Rechtsanwalt überbracht hat und gesagt hat, sie gehen davon aus, dass pro Woche 7 Kilo Dope hier von uns verkauft werden und das können sie nicht mehr tolerieren, auch wenn sie nie was gefunden haben. Aber das hat auch ein bisschen, sag ich mal, intern hier ein paar Charakter verdorben und dann hat man das auch gelassen.
Ja, ein Finanzierungsmodell war das, an der Hafenstraße nur für eine sehr kurze Zeit mit Dope zu dealen. Also damit gemeint sind vor allem weiche Drogen. Haschisch hat man offenbar damals auf der Straße verkauft. Ein anderes Modell war, das ist vielleicht auch noch die Zeit in den 80er Jahren, da waren vielerorts die Arbeitslosenkassen noch sehr großzügig und gerade in Holland konnte man, da gab es sehr viele besetzte Häuser, Krakpanden, sogenannte Squats. Und in Holland hat man schnell mal Arbeitslosengeld gekriegt und auch ordentlich genug, um davon zu leben. Und viele Kunstschaffende haben dann halt irgendwo kurz ein bisschen gearbeitet, haben dann Arbeitslosengeld gekriegt und konnten sich dann haben dann billig oder eben gratis in besetzten Häusern gewohnt, konnten sich kreativ ausleben. Das ist heute lange nicht mehr so, heute viel strenger, aber damals war das so. Und so eine kreative Crew war DX oder DX existieren heute immer noch. Mittlerweile leben sie wahrscheinlich hauptsächlich von Kultursubventionen, die Ex, und die haben einen Song über besetzte Häuser, über Squats gemacht, und den hören wir jetzt.
Ihr hört eine Co-Produktion von Radio Rabe und Kanal K. Wir sprechen über die Ausstellung Squatopia, in der werden verschiedene autonome Zentren porträtiert, Kulturzentren in ganz Europa und auch miteinander verglichen. Bei mir im Studio sind Michael Spahr, Ruth Schwegler und Giorgio Androlli. Sie alle haben mitgearbeitet an dieser Ausstellung. Ihr habt ja in ganz Europa verschiedene Zentren besucht und diese Zentren sind ja immer auch eingebettet in eine größere Stadt, in der auch viel anderes passiert. Was für einen Einfluss haben denn diese Kulturzentren jetzt auf die Entwicklung einer Stadt? Diese Kulturzentren sind ja alle so Ende 80er Jahre rum entstanden, das heißt, die existieren alle etwa 30 Jahre lang. Was haben diese Zentren mit der Stadt gemacht, in denen sie stehen?
Das ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil man da wahrscheinlich noch ein paar Jahre untersuchen müsste, was sie wirklich gemacht haben. Aber fast überall hat man doch die Stadt ein bisschen beeinflusst. In den 70er Jahren war vielerorts noch die Vorstellung, in der Stadt, in der Innenstadt, das gehört dem Big Business, da werden Wolkenkratzer gebaut und die ärmeren Leute werden an die Stadtränder gedrängt. Dann hat man eben das Recht auf Stadt erkämpft mit diesen Häusern und gesagt, die Stadt, die gehört wirklich allen, auch die Zentren gehören allen, also auch eine Reitschule in Bern gehört allen und obwohl die so zentral liegt neben dem Bahnhof, machen wir daraus nicht ein großes Businesszentrum. Ich würde gerade dazu über diesen Einfluss diese Frage weiterspielen an den leider verstorbenen ehemaligen Berner Stadtpräsidenten Alex Cepet, der hat da mal in einem Interview etwas sehr Kluges dazu gesagt.
In dieser Nähe des Bahnhofs könntest du ja weiß nicht was alles bauen und Geld verdienen, aber die Stadt leistet sich eine Reitschule und sie leistet sich die immer noch mit Unterstützung der Bevölkerung. Das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Sämtliche Initiativen, die Reitschule zu schließen, abzureißen oder was auch immer, die sind gescheitert. Ich bin auch überzeugt, dass die nächste wieder scheitern wird, weil die Leute begriffen haben, dass ein solches Zentrum auch eine Qualität hat. Es ist ja nicht alles gut, was in der Reitschule abgeht. Jetzt auch wieder gerade diese Vandalenakte gegenüber den Schaustellern. Das ist auch kein einfacher Beruf mehr, heute Schausteller zu sein und da Wochenende für Wochenende Riesenmaschinen aufzustellen. Da verstehe ich diese Gewaltexzesse, kann ich nicht verstehen. Aber das ist ein kleiner Teil einer unglaublich reichhaltigen Geschichte. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin nicht mehr der Jüngste im Musikbusiness, der kennt jede Band. Aber wenn ich sehe, welche Gruppen in Bern begonnen haben und Karriere gemacht haben, was in Bern an Kleinstkultur, sei es im Theater, sei es im Kino, sei es in der grossen Halle, was dort alles geboten wird, in einer Zeit, wo sonst immer nur nach Subventionen geschrien wird, immer nur nach Unterstützung gebrüllt wird. Das Kulturprogramm in der Reitschule ist zu einem grossen Teil selbstfinanziert, ist aber zum Teil extrem innovativ. Das hat für mich eine unglaubliche Qualität und für die muss man sich einsetzen und man muss immer wieder versuchen, halt die negativen Exzesse, die es eben auch gibt, irgendwie in den Griff zu bekommen.
Das war Alexander Cepet zur Berner Reitschule. Und ich möchte gleich noch ein anderes Zitat anfügen, um zu zeigen, wie wichtig, dass diese autonomen Zentren, die aus Hausbesetzungen entstanden sind, auch für die Städte waren. Es waren eben immer auch Begegnungszentren und Leute mit gewissen Ideen konnten sich dort treffen, hatten einen Freiraum, um sich zu besprechen, mussten nicht unbedingt teuer einen Raum mieten mit Konsumationspflicht, sondern konnten sich dort frei entwickeln. Und da gibt es jetzt noch ein Zitat aus Wien von Martina Nussbaumer. Sie ist eine Historikerin und sie hat eine Ausstellung mitkuratiert zu der Hausbesetzungsgeschichte in Wien. Und die hat angefangen in den 70er Jahren mit der Besetzung der Arena, das heute ein etabliertes Konzertlokal ist. Aber diese Arena wurde in den 70er Jahren als erstes Haus in Wien besetzt.
Ja, man kann sagen, dass von diesen Häusern ganz viele Initiativen ausgegangen sind. Und diese Häuser waren ja auch nicht isoliert, sondern auch ganz stark eingebunden in die anderen sozialen Bewegungen der Zeit, in die Frauenbewegung, in die Schwulen- und Lesbenbewegung, Umweltbewegung, Anti-Atomkraftbewegung, Anti-Psychiatriebewegung. Also wir haben da Aktivisten aus ganz vielen Feldern und die ziehen dann zum Teil auch zu anderen Aktionen und anderen Protestformen wieder weiter. Also Impulse, also viele Arena-Besetzer besetzen dann auch zum Beispiel die Hainburger Au oder protestieren gegen das Atomkraftwerk Zehlendorf. dann haben wir also ein ganz starkes Ausstrahlen der Bewegungen, was neue Medienprojekte betrifft. Also schon während der Arena wurde eine eigene Zeitung gegründet, die Arena Stadtzeitung. Die gab es dann ein, zwei Jahre. Und als Spätfolge aus der Arena-Besetzung wurde dann zum Beispiel die Wiener Stadtzeitung Falter gegründet, die es heute noch gibt und die die wichtigste Stadtzeitung in Wien ist. Und da gerade jetzt wieder eine wichtige Rolle auch im politischen Diskurs jetzt über gerade die aktuellen politischen Veränderungen in Österreich spielt. Also was sieht, das sind zum Beispiel medial ganz starke Impulse rausgegangen. Oder was viele auch nicht wissen, dass ganz viele Alternativschulprojekte von den besetzten Häusern ausgestartet haben. Zum Beispiel das Kinderhaus Hofmühlgasse, das hat ursprünglich in der Gassergasse angefangen. Also die ersten Alternativschulprojekte haben alle in diesen besetzten Häusern stattgefunden. WUK war auch ein Beispiel davon. Also da ein starkes Ausstrahlen. Und überhaupt so ein starkes Ausstrahlen, dass sowas wie Förderung von Alternativkultur wichtig und notwendig ist und bis heute auch unterstützt wird, ist auch so eine weitere Folge dieser Besetzerbewegungen.
Ja, solche alternativen Zentren als Nährboden für weitere Entwicklungen, für neue Projekte. Oft hört man aber auch, dass diese Orte einen Beitrag leisten zur Gentrifizierung, also dass sie dazu beitragen, dass Leute aus ihren Stadtteilen vertrieben werden, weil die Stadtteile attraktiver werden, Leute hinziehen und Mieten steigen. Ihr habt ja verschiedene Zentren untersucht. Seid ihr da zu einer Antwort gekommen? Ist das wirklich so? Ist es oft der Fall, dass alternative Zentren beitragen zur Gentrifizierung?
Ja, da bin ich nicht so sicher. Also sicher ist es eben attraktiv, weil Kultur angeboten wird oder das Angebot, sich zu begegnen, natürlich fehlt und eben auf eine offene, einfache Art. Sicher in der heutigen Städtebewirtschaftung ist das sicher etwas, das attraktiv macht. Aber ich denke, die Besetzungen, wenn ich das auch anschaue und in den verschiedenen Orten, die wir gewesen waren, war es ja immer auch, diese Häuser, diesen Boden der Spekulation zu entziehen. Und das ist für mich immer noch etwas, das bis heute gilt. Und durch das, dass man es entzieht, ist eine andere Ökonomie möglich. Und das ist für mich eigentlich die Herausforderung. Und das eigentlich das Schöne ist, dass es, man kann nicht sagen, besetzte Häuser oder Zentren, und überall ist es gleich. Auch hier ist diese Diversität, sei es von der Geschichte, von den Leuten, aus welchen Schichten diese Menschen kommen oder ist es durchmischt oder nicht. Es eben ganz verschiedene Geschichten gibt, eben in Wien oder das WUK, das viele soziale Projekte im Haus hat, das auch von öffentlich gefördert werden, hat ein bisschen andere Struktur, Ausstrahlung, die Rote Flora, wo ich denke, noch mit einer Konsequenz von Gratisarbeit, aber auch keine Miete zahlen und eben auch für das Getränk nicht einen Preis verlangen. Und das funktioniert. Haben auch ihre Schwierigkeiten. Ist wieder etwas anders als vielleicht jetzt eine Reitschule, die eher auf schwergewichtig auf Veranstaltungen aus ist, mit praktisch keinen Subventionen, aber es überlebt, ist wieder ein anderer Ausdruck. Aber das alles zusammen oder der gemeinsame Nenner ist für mich eben diese Versuchen in der Basisdemokratie zu entscheiden, vorwärts zu kommen und auf der anderen Seite durch das, dass man diese Orte der Spekulation entzogen hat, eben andere Ökonomien möglich sind. Ich glaube, das ist für mich, und das war für mich sehr, sehr spannend, das zu erleben, auseinanderzusetzen und auch sehen, was ist jetzt so 30 Jahre Reitschule, die ich miterlebt habe und große Halle. Das zu vergleichen und eben zu sehen, wo kann man sich weiterentwickeln und wo gibt es durchaus kritische Fragestellungen.
Ich habe noch ein Zitat mitgebracht, das würde ich gerne zum Schluss spielen. Und das ist von Ueli Meder, dem Soziologen, und wir haben ihn gefragt, diese Utopien, die man in den Squats, also diese Squatopia, diese Utopien, die man in besetzten Häusern, in autonomen Zentren verwirklichen wollte, ob es die wirklich gebracht haben. Und da sagt Ueli Meder dazu:
Es ist teilweise gelungen und es gibt eigentlich keine Alternative dazu, das immer wieder und weiter zu versuchen, oder? Weil Utopie, wenn sie nur ganz abgehoben und abstrakt ist, oder, dann kann sie auch dazu führen, Energie verpuffen zu lassen. Aber das ist eine ganz konkrete Utopie. Und das ist ja eine Utopie, die andeutet, es ist möglich, auch Teile dieser Utopie mehr in die Realität zu integrieren. Von daher finde ich das einen ganz, ganz zentralen und wichtigen Schritt. Da kann ich nur sagen, go ahead.
Ja, go ahead, das sagte Uli Mäder, er ist Soziologe an der Universität Basel.
Ja, jetzt ist er emeritiert seit kurzem, seit ein paar Wochen.
Ja, ich bedanke mich bei meinen Gästen heute. Wir haben über das Projekt Squatopia gesprochen, eine Ausstellung in der Großen Halle. Die Vernissage ist am Donnerstag, 7. Juni. Danach dauert die Ausstellung bis...
am 29. Juni.
In der Großen Halle in Bern. Meine Gäste heute waren Giorgio Andreoli, Ruth Schwegler und Michael Spahr. Merci vielmals.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.